Alleine das ist wirklich so absurd. Trägt Klamotten, als würde er irgendwie, als wäre er der sechste Mann bei BTS, ne? Aber summt dann irgendwelche Schlagerklassiker von 1971. Aber das musst du ja selber wissen. Verstehst du?
Was ist BTS?
Das weiß ich. Das ist eine Sexualpraktik. Du kannst ja mal, pass auf, Mike, wir machen das folgendermaßen. Du weißt nicht, was BTS ist, aber ich biete dir an, du sagst jetzt einfach im Podcast, am besten aber noch im Radio, sowas wie BTS, was eine Scheiße, das gehört verboten, der Mist. Und dann guckst du einfach mal, was bei Twitter passiert. Dann bist du relativ schnell in den Trends, ganz weit oben.
Ja.
Okay.
Also es ist eine K-Pop-Band, so viel sei gesagt. Es ist eine asiatische Band, eine K-Pop-Band, die haben sehr viele Fans weltweit. Und unlängst ließ sich der Moderator des Bayerischen Rundfunks, in den letzten Wochen auch nicht bekannt geworden durch die als Vorkämpfer des, sag mal, des modernen Deutschland, und lässt sich dann auf der Antenne darüber aus, wie scheiße du die findest, vergleichst die dann am besten auch noch mit einem Virus. Also auch noch so Hashtag Anti-Asian Hate. Und dann guckst du einfach mal, was passiert. Herzlichen Glückwunsch. Deswegen, also ich würde einfach an dieser Stelle vorschlagen, wir verlassen,
womit wir nach diesen 3 Minuten genau beim Thema sind, als wir ja gestern die GmbH gegründet haben, stand ja mit Schwerpunkt eines Podcasts insbesondere Fußball.
Das ist
das
lustig,
mussten Sie,
ne?
Extra nochmal reinschreiben, als Erinnerung an uns. Ja, ein Podcast, ja, in dem es insbesondere um Fußball geht, ja, hatten wir nämlich schon wieder vergessen. Ja. Apropos, gründet Söder jetzt eine Super League?
Söder League. Die Söder League. Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern.
Ach Gott. Ist aber eine gute Idee, auf jeden Fall am 19. April,
ja,
quasi die Super Podcast League zu gründen. Mhm. Gleichzeitig mit der Super League im Fußball.
Ah, gut. Das ist richtig. Ja, wir sind ja, und um uns jetzt auch mal wirklich, also endgültig selbst zu beweihräuchern, wir sind ja eine Liga für sich. Verstehst du?
So.
So. Also von daher. Wobei, das ist die Super League ja auch. Wenn sie denn überhaupt kommt. Und wollen wir jetzt direkt darüber reden?
Natürlich nicht. Ja.
Wir müssen uns erstmal sammeln.
Wir müssen uns merken, dass
der Fußball liegt in Trümmern.
Ja.
Man muss nur mal reinhorchen ins Netz und. Ja.
Hast du gesagt, der Fußball liegt in Trümmern?
Liegt in Trümmern.
Ah. Ah,
guck mal. Ja. Schon direkt die Metaebene eingezogen.
Dünne Wette.
Es kann nur noch besser werden. Aber es ist doch wirklich so das Gefühl. Ich habe jetzt gesehen, Gary Neville hat sich geäußert.
Können wir das nach der Musik machen,
Freunde? Okay.
Ja? Aber willst du nicht erst die Werbung und dann die Musik? Ist nicht so die Reihenfolge?
Ja, weil wir müssen uns doch noch kapitalisieren.
Ach so,
jetzt,
ja, natürlich.
Jetzt, wo wir eine Kapitalgesellschaft sind.
Das ist richtig. Also bitte dann Kapital-Opa. Mach mal, bitte.
Kapital-Opa? Hast du das gesagt?
Ja.
Kapital-Bla.
Kapital-Bla.
Hier ist er. Kapital-Bla mit der Werbung. Mike Nöcker.
Und da gebe ich gleich wieder ab an meinen Freund und Kollegen Micky Beisenherz. Ja. Du weißt schon, was kommt an dieser Stelle, weil wenn du die Werbung machen musst, dann kann nur ein Werbepartner, der seit einigen Wochen treu an unserer Seite steht.
Ganz genau. Meine gute Figur, mein hervorragender Muskeltonus, mein seidiges, glänzendes Fell kommt nicht von ungefähr. Nein, ich bekenne freimütig, dass ich Fußball-MML nicht länger verlasse, um mir ein Omelette oder ein Rührei zu machen, sondern ganz häufig auch jetzt, um mir eine Acai-Bowle zu machen, eine Matcha-Bowl, ein Green Smoothie, vielleicht auch Porridge. Ich kann es alles. Ich kann es. Ich hab's drauf. Und zwar, weil ich die Ingredienzien dazu habe, das Acai Pulver, das Matcha-Pulver. Ich habe die Berberitzen, ich habe die Goji-Beeren, ich habe die Kakaonips. Ja, ich habe die getrockneten Früchte, ich habe die Nüsse. I got the balls, verstehst du?
Ja.
Und das alles, weil ich sie online beziehe über die Coro-Drogerie. Und die Coro-Drogerie ist ja auf dem besten Wege, Europas Nummer 1 für haltbare Lebensmittel zu werden. Ein Online-Anbieter mit derzeit über 700 Produkten im Bereich Superfood, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmus. Ein tolles Wort, wenn man es liest, Nussmus. Hier steht nämlich im Briefing, und das Einzige, was ich ablese, hier steht Nussemuse.
Nussemuse.
Das klingt so ein bisschen wie ein Imperativ, ne? Nussemuse, den man eigentlich sonst in Mallorca am Strand hört, aber in dem Falle. Das ist, es ist einfach fantastisch. Ich sage es, wie es ist. Mittlerweile verfüttere ich das Ganze nicht nur noch an mich selbst, sondern mache meiner Frau regelmäßig. Ich nutze plötzlich den Mixer, den Smoothie Maker zu Hause. Ich mache es mit Begeisterung. Und ich sage es jetzt ganz frei heraus. Ich kann wieder kacken. Und ist es so. Es ist fantastisch. Coro steht für faire Preise und Qualität, die bezahlbar ist, denn die Preisentwicklung, die wird transparent kommuniziert. Das heißt, man ernährt sich nicht nur hervorragend, sondern auch mit dem guten Gewissen, fair zu agieren, fair zu handeln, fair zu bezahlen. Es ist fantastisch. Ich habe mich selten für ein Produkt so eingesetzt wie für dieses, weil ihr wisst ja, meistens rede ich von Dingen, von denen ich keine Arbeit habe, keine Ahnung habe. Und vielmehr noch lasse ich mich gut bezahlen, von Dingen zu schwärmen, die ich privat eigentlich völlig ablehne. Deshalb komme ich mit euch beiden ja hier auf der Antenne auch so gut klar.
Schauen Sie. Mickys Platz.
Schauen Sie. Mein Platz ist bei Coro.
Ich bin ja schon mal erleichtert und viele Hörer, die mir unter der Woche geschrieben haben, sind es auch, nachdem wir letzte Woche in diesem Werbeblock mit anhören mussten, wie sich Mike Nöcker 5 Minuten lang die Nüsse rasiert hat, dass du jetzt einfach nur darüber erzählst, wie du die blanchierten Nüsse nur in den Mixer packst.
Genau.
Es ist wirklich schon, es liegen Welten.
Freunde,
das ist richtig.
Entschuldigung. Ja. Funkdisziplin hier bitte.
Entschuldigung.
corodrogerie.de sei noch zu erwähnen, das ist nämlich die Website.
Nicht ganz
all das, was du gerade so wunderbar hier feilgeboten hast, dann auch kaufen kann. Und wenn man den Gutscheincode MML nutzt, gibt es 5% auf das komplette Sortiment. Also man muss nicht das komplette Sortiment kaufen, um 5%.
Das ist richtig. Ja.
So, ja. Haben wir das.
Das haben wir jetzt.
Und ich merke schon, ihr seid so gut drauf.
Alter, ich kipp gleich vom Stuhl, ne?
Vor Anspannung?
Vor Anspannung? Generell.
Einfach so.
Ich kann nicht mehr.
Freunde, wollen wir anfangen?
Bitte.
Schauen Sie. Mein Platz ist mein MML. So, Musik bitte. Man muss dazu sagen, es wurde uns heute zum ersten Mal auf die Kopfhörer eingespielt. Ich bin begeistert.
Es wurde getanzt.
Ja. So muss Technik. Und es haben getanzt und gesungen. Micky Beisenherz.
Ich grüße Sie ganz herzlich und ich bin aber auch in einer erstaunlichen Frühform. Also topfit bin ich. Topfit.
Topfit.
Ja, topfit. Ja.
Ja, so wie Olli Schulz gesagt hat. Hier ist der Fußball-Podcast von Micky Beisenherz.
Und hier,
und hier ist der neue Host von Fußball MML Daily. Er ist schlicht und ergreifend. Hier ist Mike Nöcker.
Dafür komme ich aber täglich ab sofort.
Ja, das ist
Montags bis Freitags.
Ja.
Ne?
Ja.
Kurz, knapp und kompakt. Und einer, der immer an unserer Seite war, der gestern noch gesagt hat, Mensch, warum haben wir eigentlich damals nicht die Buchstaben vertauscht? Also MML, warum haben wir nicht...
Ja, ich habe gesagt, warum ist Micky zuerst? Hätte doch auch Mike zuerst sein können, dann würden wir Fußball MML heißen.
Das L steht für Lukas Vogelsang.
Hallo, schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
Genau, du bist nämlich in Hamburg, muss man dazu sagen. Wir sind alle 3 Corona-konform. Es sind Plexi, also bevor jetzt hier bei Twitter wieder alle ausflippen.
Ach, bei Twitter, die können es am Arsch lecken.
So. Mann! Frisch getestet, sexy Plexi hier.
Bei Twitter rasten sie schon aus, wenn du guten Tag sagst und sagst, so. Das ist ein schöner Tag. Ernsthaft? Schöner Tag?
What the Tag?
Also Leute gestorben. Ach so halt. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder. Das ist, ne? Ja, ist ja so. Ja.
So
Hashtag schöner Tag. So. Taggate. Ja.
So, zurück zum Thema. Entschuldigt bitte, wir sind etwas euphorisiert noch, weil die Super League kommt.
Ja,
achso. Ja, geil, wir haben noch Restalkohol. Wir haben direkt, man muss das sagen, wir haben ja direkt gestern auf die Super League angestoßen.
Ja, das
völlig,
ist richtig.
Völlig richtig. Nein, ich wollte nur sagen, also hinter Plexiglas und getestet sitzen wir in einem Studio, unter anderem deshalb, weil wir heute das neue Buch von Lukas Vogelsang vorstellen wollen. Dazu aber später mehr. Das gibt's auch in einer Limited Edition. Auf jeden Fall bei uns im Shop. Also bleibt dran, seid gespannt, freut euch auf Literarisches aus dem Hause MML. Hashtag Lukas Vogelsang hat ein Buch, das ist zu lang, ne?
Nee. Hashtag lustiges Tassenbuch.
So,
darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber jetzt kurze Frage.
Ja.
Anstoßen auf die Super League. In Madrid wird noch gefeiert,
ja.
Bei uns ja und bei allen anderen, die ich kenne und die ich gehört habe in den letzten 24 Stunden, absolutes Frustsaufen.
Ja, völlig. Ja. Völlig, total. Also das ist am Sonntagabend lief bei ProSieben mal wieder Elysium. Der Film mit Matt Damon von Neil Blomkamp. Ziemlich guter Film. Und das, so fühlt sich das so ein bisschen an. Also du musst dir vorstellen, so die nationalen Wettbewerbe sind so ein bisschen das Los Angeles des Jahres, in dem Falle, weiß ich nicht, 2050, dreckig, verkommen, marode, mit einem riesigen Investitionsstau. Und da oben irgendwo, abgekoppelt von der Erde, ist Elysium, a.k.a. die Super League, wo die Leute unter sich bleiben. Oder ich glaube, Florentino Perez, das habe ich gestern noch kurz gelesen, der sagte, nein, aber, so ist es ja nicht. Da sind jetzt, glaube ich, sind 15 Vereine oder so.
12 plus 3. Heißt es wahrscheinlich.
Ja, und dann das Letzte, was ich gelesen hatte, war aber, es sind ja jetzt nicht, sagen wir mal, 15 Vereine. Ist ja kein geschlossener Zirkel. Nein, es gibt immer 5, die können mitmachen. Die müssen sich, they have to earn their place. Ja. So. Und warum habe ich einen griechischen Akzent, obwohl ich doch...
Ich habe eine ganz kurze Frage. Wenn die Super League Elysium ist, haben die auch eine Tochter? Tochter aus Elysium.
Mike, du bist mit dem Zug nach nirgendwo. Hast du dich schon grundsätzlich auf ein schwieriges Gleis begeben? Das möchte ich dir...
Ist das der Sonderzug nach Fuck You?
Was ist deine Tochter aus Elysium? Wo ist das her? Freude schöner Götterfunken. Ach, Tochter aus Elysium. Ich dachte, du bist bei Andreas Dorau.
Du musst ihn nur mal ernst nehmen.
Fangen wir jetzt mal an.
Der Mann hat Informationen, die du nicht hast. Der kann ja ganz andere Lieder als du.
Ja, aber mit Freude schöner Götterfunken bin ich ehrlicherweise seit dem G20-Gipfel bin ich damit aber komplett durch.
Ein geiler Podcast-Name eigentlich, oder?
Warte.
Freude schöner Götterfunken finde ich super.
Ja.
Bisschen lang. Ja. Wir schweifen mal wieder ab.
Ja, zurück zum Thema.
Ist es wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik? Also die finden dann ihr Ticket für die Super League in jeder tausendsten Tafel oder was?
Aber so bei dem Gemetzel ist ja Chucky und die Schokoladenfabrik.
Die Frage ist ja, um mal die erste quasi hochspekulative These hier rauszuhauen.
Hau raus.
Die Frage ist ja, ob die Super League, also Variante 1 wäre ja, die Super League ist nichts anderes als eine Monster-Blendgranate, um einfach mal mir nichts, dir nichts, die Reform der Champions League 2024 durchzubringen, die ja auch schon ehrlicherweise im Fußball einiges weiter in Richtung superreichen Club der großen Clubs verschieben wird. Also durch mehr Spiele, 225 Spiele ab 2024 statt 125 Spiele, also 100 Spiele mal draufgepackt.
Endlich, in 2 Zehnergruppen wird gespielt und die ersten spielen gegeneinander, die anderen aber in Playoffs, die sind direkt qualifiziert. Ich verstehe es überhaupt nicht. Da lobe ich mir die Conference League.
Um es mal in der Sprache der jungen Leute auszudrücken, Super League, Champions League, also Champions League statt Super League, da wird doch der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
Ja, aber es ist doch wirklich so. Ich musste die ganze Zeit an eine Folge Gemischtes Hack denken, wo sie darüber sprechen, warum man immer sagt, ich habe ein Attentat auf dich vor.
Ja.
Und dann ist es meist sowas wie, ich würde mir gerne mal dein Auto leihen oder so.
Genau.
Ja. Weil nämlich das baut eine Drohkulisse auf, die dann nie eingelöst wird. Ja. Dann ist man sehr erleichtert, dass jemand nur das Auto leihen will und sagt niemals nein.
Ja.
Und so ist so ein bisschen dieses, was du Blendgranate nennst, Mike. Ich glaube, die ganze Zeit diese Drohkulisse Champions League ist ja in dem Moment überhaupt nicht mehr existent. In dem Moment, wenn die Super League ausgerufen wird, dann ist sogar diese Champions League, ach Gott sei Dank haben wir unsere alte Champions League. Ja. Und das ist natürlich ein ganz, ganz perfider Plan, wenn das so stimmt.
Ist das eigentlich nur nochmal, um auf das Sprichwort zurückzukommen, ist das das, was Adelheid Streitel auch zu Oskar Lafontaine sagte? Und er sagte, zum Glück hat sie nur einen Blumenstrauß. Was denn?
Ja, komm.
Es geht doch allen gut.
Ja. So. Sehr lustig fand ich übrigens, dass Perez gesagt hat, dass Real Madrid 2024 ohne die Super League tot ist. Dazu muss man sagen, dass Real Madrid eigentlich schon lange tot gewesen wäre, hätte nicht aus irgendeinem unerfindlichen Grunde Spanien, beziehungsweise in diesem Fall die Stadt Madrid, dem, ich glaube, damals mit 500? Einer Milliarde Euro verschuldet oder 500, nee, mit 500, damals waren es nur 500 Millionen, also ein Schalke.
Ja.
damals waren es nur 500 Millionen und siehe da, plötzlich kommt die Stadt Madrid auf die Idee, das Trainingsgelände von Real Madrid zu
kaufen. Das ist aber schon lange her, ne? Das ist bestimmt auch schon 20 Jahre her oder so, aber Wahnsinn.
Aber daran sieht man ja, im Grunde genommen bist du schon vor 10 Jahren tot gewesen.
Ja, ja.
Hast dann irgendwie ein mehr oder weniger, da kann man ja noch sagen, Mensch, Stadt Madrid, na logisch, gehst du da irgendwie und
klar.
Schüttest die Schulden sozusagen wieder zu, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, logischerweise ist für die Stadt.
Genau.
Und es kommen alle 14 Tage kommen Fans aus anderen Regionen, dann gibt es Champions League.
Das ist strategisch, wirtschaftlich auch nicht doof, da zu investieren.
Haben Sie nicht damals Ihr Vereinsgelände verpfändet oder verkauft?
Verkauft, genau.
Ja.
Wahnsinn.
Und, aber daran sieht man ja schon, da war ja Real Madrid eigentlich tot. Und dann haben sie aber locker einfach weitergemacht, um jetzt, glaube ich, zusammen mit dem FC Barcelona, glaube ich, gefühlt irgendwie 2 Milliarden Schulden zu haben.
Ja, ja.
Wir nennen es Klassiko.
Ja. und daran sieht man ja schon den gesamten Wahnsinn. Also alles das, was jetzt gerade passiert im Fußball, ist ehrlicherweise das, was kritische Stimmen schon vor 10 Jahren natürlich prophezeit haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal schon vor 4 Jahren geschrieben habe bei Sky, wo ich auch Ähnliches reingeschrieben habe. Das kommt alles.
Willst du etwa behaupten, damals war der Fußball teilweise schon an Geld interessiert?
Ich habe mir heute Morgen überlegt, wir Hertha-Fans, wir werden ja traditionell die Frösche genannt. Und das gilt in diesem Fall, glaube ich, für alle Fans. Wir sind alle Frösche in diesem sprichwörtlichen Wasserbad.
Mhm.
Und irgendwer dreht an der Temperatur.
Also.
Und ich überlege die ganze Zeit, ob jetzt mit der Super League der Topf zu schnell zu heiß gemacht wurde. Und ob wir jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten, gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, ob die Fans jetzt noch, also die Frösche, ob die jetzt noch aus dem Topf springen. Also ob jetzt was passiert, weil gerade ist so eine Stimmung, dass selbst Hardcore-Fußballfans, ehemalige Profis, Beobachter, alle, die wirklich vom Fußball leben und für den Fußball leben, sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Also wurde der Bogen jetzt überspannt und springt der Frosch doch noch aus dem Topf.
Ja, es wurde uns keine Gelegenheit mehr gelassen zum geordneten Selbstbetrug. Weil man hat vieles hingenommen. Es war uns natürlich immer irgendwie klar, dass der Fußball kapitalistisch ist. Aber irgendwie war da noch so viel nationaler und auch internationaler Wettbewerb, dass er uns noch ausreichend emotionalisieren konnte. Und sehr richtig, was du sagst. Jetzt ist aber so schnell so viel passiert, dass man dann einfach sagt, nee, sorry, also da, wie sagt man so schön, die Dosis macht ja auch das Gift und jetzt ist halt einfach zu viel. Und dieses abgekoppelt sein, dieses macht ihr mal euren Scheiß alleine, wir gehen jetzt hier in die erste Klasse rüber und ihr bleibt da sitzen mit eurem Tomatensaft, das reicht jetzt einfach vielen. So, dass man sagt, nee, dann macht euren Scheiß alleine. Da gucke ich mir lieber tatsächlich Freiburg gegen Augsburg an, bevor ich diesen Scheiß da noch mitmache. Tschüss, gute Reise.
Um mal in diesem Filmbild zu bleiben. Also wenn wir jetzt bei Star Wars wären, man ist auf Enron. Wir sind ja alle Ewoks. Und wir sind auf Enron und du guckst in den Himmel und da ist jetzt plötzlich nicht mehr nur ein Todesstern, an den wir uns schon gewöhnt haben, sondern daneben ist jetzt einfach noch ein zweiter Todesstern. Was? Also das ist doch unfassbar. Und durch eine Sache wird es eben nicht ausgeglichen. Und da ist ein Tweet von Miki ganz toll gewesen vor ein paar Tagen. Du hast ja auch gesagt, ey, schafft das alles ab, mach die Plätze wieder auf, lass die Kinder, lass uns pölen gehen, lass uns am Wochenende wieder kicken. Und da ist ganz viel Wahrheit drin, weil der Ausgleich gerade fehlt.
Ja.
Für mich waren Fußball immer zwei Dinge. Samstags oder sonntags ins Stadion gehen, vielleicht, wenn man Glück hat und man hat einen Verein, der auch noch international dabei ist, dann vielleicht sogar noch Mittwoch ins Stadion geht und selber spielen 2 bis 3 Mal die Woche und dann eben frisch geduscht, aber kaputt und glücklich aus der Dusche kommen, sich noch in die Kneipe setzen und dann abends irgendein Champions League-Spiel gucken. Das hat alles zusammengepasst, das hat aber auch zusammengehört, weil das eine oder...
Die Rückkopplung, die emotionale.
Das eine ist ohne das andere für mich kaum denkbar. Ja. Also ich erinnere mich immer an die 5 Tore von Lewandowski. Das habe ich nach dem Training bei uns in der Kneipe gesehen. Das heißt, man hatte selber gerade gespielt. Da fühlt man sich dem Ganzen ja immer viel, viel näher.
Exakt,
und dann hat man abends die Bayern geguckt und am nächsten Tag ist man ins Olympiastadion gefahren oder ins Westfalenstadion oder wo auch immer man hin musste. Hat Leute getroffen, die genauso bekloppt sind wie man selbst. Hat
die dich bestätigen auch in deinem Gefühl.
Hat auf Rote Erde oder an den Stadionterrassen nur 3 Bier getrunken, ist reingegangen und hat eine gute, gute Zeit gehabt. Und dann ist der Fußball etwas, was gesellschaftlich total wichtig ist, eben auch als Klebstoff. Aber das alles ist im Moment nicht da. Und jetzt den Bogen zu überspannen, zu diesem Zeitpunkt, ist naja gut, es ist halt geisteskrank. Aber also da sind ja auch nur Geisteskranke am Werk.
Genau, und nicht mehrheitsfähig, weil es fehlt auch so ein bisschen die gnädige kollektive Dummheit und der Überschwang der Gefühle, und zwar der positiven Gefühle dem Fußball gegenüber, der dann so eine Entscheidung im Zweifel mitträgt, dass man wohlwollend abwinkt und sagt, ja, mein Gott, komm, sei es drum, es macht ja auch Spaß. Aber es macht halt so wenig Spaß und jetzt hast du momentan immer nur, du blickst ja immer ähnlich wie beim RKI nur noch auf die nackten Zahlen und Daten und Fakten und das kann dich in keiner, es kann dich nicht einseifen. Der Fußball hat nicht...
bei 12 im Moment.
Ja. Wir werden emotional nicht ausreichend eingeseift, um das mittragen zu können und wollen.
Die Frage ist, also braucht man uns? Die Frage, naja, ernsthaft, ja, ja. Die Frage muss man natürlich total stellen. Wer heute Morgen schon MML Daily gehört hat, der wird gesehen haben oder besser gesagt gehört haben, dass Philipp Westermeier zu Gast war, der ja nicht nur der Gründer der Online-Marketing-Rockstars
ist. Totengräber des Fußballs,
so eine Meinung. sondern auch einen täglichen Podcast macht, ohne Aktien wird schwer. Und gestern...
Das ist, ich bin ihr Friedrich Merz, der Westermeier, der gefällt mir. Ohne Aktien wird es schwer.
Habt ihr euch jetzt...
Ja, wir haben.
Ja, ist okay. So.
Und ich habe ja gesagt, dass ich auch Aktionär der Borussia Dortmund GmbH und Co.
Daher, deshalb bist du so angefasst.
Gestern sind die Aktien von Manchester United, von...
Liverpool? Nee, die sind ja
keine. Nee, was wird irgendwas von Juventus Turin?
Genau. Ja.
Und von Borussia Dortmund alle um 10% gestiegen. Also das gesamte Market Cap ist mal irgendwie steil nach oben gegangen.
Ja.
Und das zeigt ja, also zum Beispiel, wenn wir bei Borussia Dortmund bleiben, weißt du einfach, der Aktienkurs richtet sich nicht mehr daran, ob man gegen Bremen gewonnen hat oder verloren hat.
Ja, sowieso nicht.
Sondern es ist natürlich perspektivisch etwas, wo man sich sagt, naja, so eine Super League, wenn die kommt, Borussia Dortmund sicherlich auch ein Verein, der Potenzial hat, in dieser Super League mitzuspielen, als einer der beiden oder als einer der drei Top-Clubs in Deutschland.
Also laut Spiegel, da sind wir wieder bei Football Leagues. Laut Spiegel stehen ja Bayern München, Paris und Dortmund, die jetzt immer noch so als die Insel der Moral, als Insel des Widerstands, absurderweise, die stehen ja alle mit in der Gründungsurkunde. Das heißt, es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis die sich aus der Deckung wagen.
Genau. So, und der Punkt ist natürlich der, also die Kalkulation kann natürlich auch sein, zu sagen, Leute, das, was jetzt gerade sich sehr echauffiert, das, was sich sehr quasi engagiert für die Rückbesinnung auf zumindest noch irgendwie das, was so in Teilen noch anständiger Fußball ist, dass man auf die einfach ganz simpel verzichtet, drauf scheißt quasi, weil man halt davon ausgeht, dass man in Asien, in, weiß der Henker was, irgendwo auf der ganzen Welt halt die 20% oder 10-20% wir quasi wieder wegfallen,
man lernt
dann eben
ja
dadurch wieder...
Genau, naja, man lernt ja auch gerade, wenn man es jetzt mal ganz forsch formuliert, vielleicht ist die zuschauerbereinigte Corona-Phase ja auch ein notwendiges Übel, um zu lernen, ohne einander zu leben. So, dass man einfach feststellt, auch weißt du, ganz ehrlich, derzeit ist es wirtschaftlich unangenehm ohne die Fans im Stadion, aber es geht ja auch so irgendwie. Und Aktien beispielsweise fußen ja nur bedingt auf der Wirklichkeit.
Also sind in erster Linie kein Seismograph für die Empörung der Fans.
Genau. Sondern sie sind in erster Linie immer eine Wette. Aktien sind vor allen Dingen der Wunsch, die Möglichkeit, wie es sein könnte. Und möglicherweise ist es jetzt eine Situation, in der man der Ansicht ist, dass wenn man sich einfach nur entsprechend organisiert in dieser neuen Liga, dass man, wie du richtig sagst, ganz woanders neue Fans erschließen kann, die höchstwahrscheinlich nicht jede Woche auf der Südtribüne stehen werden, aber über Fernsehgelder und Vermarktung so viel anderes Geld reinholen, dass man sich das dann nicht nur wird leisten können, sondern dann plötzlich etwas Neues, Prosperierendes schafft, aber halt eben zu dem Preis, dass die ganzen Uwes, Ingos und Monikas höchstwahrscheinlich demnächst nicht mehr kommen vielleicht auch nicht mehr gucken.
Kein Platz für Kutten. Also das ist es, glaube ich, dass dieser Fußball wegstirbt. Aber ich habe letztens erst eine Studie gelesen, dass ohnehin die Fans, die noch in die Stadien gehen, und wir haben mal über das Nachwuchsproblem in der Kurve bei Borussia Mönchengladbach gesprochen, dass die ganze Generation, die jetzt kommen müsste, irgendwie nicht herangewachsen ist. Also es gibt kaum frisches Blut in den Kurven. Und dazu kommt, dass der Durchschnittsfan, der noch ins Stadion geht, ist, glaube ich, 35 und älter.
Ja.
Das heißt, du hast ja eine ganze Generation, die A, mit dem Fußball im Fernsehen aufgewachsen ist und die sich ohnehin schon Richtung E-Sports orientiert. Also wenn du überlegst, was Vereine mittlerweile investieren im E-Sport, was da für Turniere gespielt werden, also jetzt auch nicht nur FIFA und so, sondern auch League of Legends und dieser ganze, was hatten wir, Fortnite und so. Also
die gehen ja übrigens auch ins Stadion.
Und ja, da sind dann plötzlich Szenen wie in Wimbledon oder größer.
Ja.
Da hast du dann plötzlich den Madison Square Garden ausverkauft und das sind halt Menschen, die auf Männer, die auf Leinwand starren.
Ja, ja.
Das sind Menschen, die auf eine Leinwand starren, während virtuelle Fußballer bewegt werden.
Ja.
Das heißt, es so zynisch es klingen mag, aber es, was da gerade gemacht wird, ist den Fußball für diese Zukunft mitgestalten, in der wir gar keinen Anteil mehr haben, in dem wir gar nicht mehr mitreden. Wir sind eine aussterbende Spezies und deswegen trifft es uns, glaube ich, auch so.
Genau.
Zynisch finde ich übrigens, dass sich jetzt, wo etwas entsteht außerhalb quasi des organisierten Fußballs, also außerhalb von UEFA, von FIFA und natürlich auch von nationalen Verbänden, sich alle echauffieren, finde ich insofern ein bisschen zynisch, weil sie in der Regel vorher ja alles zugelassen haben. Also die Unschuld, die der Fußball verloren hat, spätestens verloren hat, als die WM nach Katar vergeben worden ist. Aber auch die Verwässerung von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften durch immer mehr Mannschaften, die daran teilgenommen haben. Jetzt die Champions League, die ja auch letztlich eine Verwässerung schon gewesen ist, weil es früher mal der Europapokal der Landesmeister gewesen ist, wo sich tatsächlich nur die Landesmeister qualifizieren durften, um da mitzuspielen.
Aber wenn du jetzt hörst, wenn du jetzt liest, wer die 12 Gründer der Super League sind, ist es ja auch in dem Sinne, wenn da die besten 6 Clubs England sind, ist es ja auch schon kein elitärer Kreis mehr. Dann geht es ja nur nach dem Geld.
Ja.
Das ist ja auch keine Meisterliga dann, wenn da die besten 6 englischen Clubs dabei sind, dann die besten 3 italienischen, die besten 3 spanischen. Das ist ja auch nicht mehr der Sinn. Also da geht es ja auch nicht mehr darum, die wirklich tatsächlich besten Teams des Landes zu vereinen, sondern die besten Teams in Europa oder der Welt. Also auch dieser Gedanke, davon haben wir uns ja lang verabschiedet, dass es wirklich die Meisterliga ist.
Das sind ja eher die populärsten Teams
genau.
Mit den meisten
das
Fans.
Ist ja, das so. Ist ja auch okay, aber diese eigentliche romantische Idee, also da als noch Tante Käthe, Rudi Völler irgendwie mit Olympique Marseille in der ersten Champions League-Saison da durch die Gruppenphase gestürmt ist, das ist ja alles lange, lange her. Und das meine ich aber auch mit diesem Bild von dem Frosch im heißen Topf. Immer ein bisschen gedreht.
Mhm.
Und dann sagt man, ach, eine Europameisterschaft mit 24 Teams ist doch toll. Dann machen die Isländer kurz, so, super, alles vergessen. Und Wales steht im Halbfinale. Was eine tolle EM, dass die gefühlt 18 Wochen gedauert hat und wir alle kaputt waren danach.
Portugal dreimal unentschieden
genau,
in der Vorrunde.
Portugal wird Europameister, weil sie irgendwie noch ein 3-3 gegen Ungarn schaffen in der Vorrunde. Dann diese Weltmeisterschaft schon in Russland, die ja auch, das ist ja nur schon wieder, weil dann eben Drohkulisse, plötzlich ist Katar da, das relativiert dann Russland.
Heißt das, Russland war das Attentat. Passt natürlich in Russland besonders gut. Russland war quasi das Attentat, was man angekündigt hatte, was man auf die Fans vorhat. Und
lustigerweise ist ja Borussia Dortmund dann gleichzeitig Gründungsmitglied der Conference League und der Super League, ne?
Ja, ist doch klasse.
Die ganze Absurdität hat sich für mich manifestiert in diesem Witz von Postillon. Die ja geschrieben haben, Super League statt zweite Liga, weil ja Schalke aufgrund der Mitgliederzahl und der Umsätze der letzten Jahre potenziell ja eigentlich ein Super League-Kandidat wäre. Einfach, die haben viele Mitglieder, die haben viele Fans, die sind in Europa, glaube ich, der 12 umsatzstärkste Verein gewesen ganz lange. Also, und dann haben ja viele Leute das für bare Münze genommen in den sozialen Netzwerken. Ich habe das beobachtet, haben gesagt, wie Schalke steigt ab in die zweite Liga, spielt in der Super League, ist natürlich
Sagt
Quatsch.
Sagt eine Menge aus.
Ist natürlich Quatsch, aber dass es sofort gar nicht mehr als Satire wahrgenommen wird, sondern als eine tatsächliche Möglichkeit, erzählt doch ganz viel über diese Kampagne.
Das ist zweifelsohne richtig, ja.
Miki muss gerade zwischendurch ein bisschen Social Media machen.
Ab und an.
Ich habe ja nichts dagegen.
Sorry. Ja, wie wir Kids das so machen, ne?
Ja.
Ja, ist ja so sind wir ja. So sind wir ja, wir Kids.
Nee, aber also dieser Schalke-Gag hat für mich diese ganze Perversion gut illustriert.
Genau.
Ja, ist crazy. Crazy, crazy.
Wobei, aber Champions League beispielsweise, ich erinnere mich, wann das? Vor 10 Jahren, das ist ja schon eine ganze Weile wieder vorbei. Da gab es ja dann 2 Qualifikationsrunden, also 2 Vorrunden. Das war ja auch fürchterlich.
Also meinst 2 Gruppenphasen?
Ja, 2 Gruppenphasen.
Ja, mit also das Nebelspiel gegen Barcelona war ja die zweite Gruppenphase, nachdem wir damals, ich habe nur diese eine Champions League-Saison als Referenz.
Ja,
wir haben Chelsea geschlagen, wir haben Mailand geschlagen. Hatten unentschieden gespielt gegen Galatasaray Istanbul im Hinspiel, wurden dann, glaube ich, 4-1 oder so abgeseift im eigenen Stadion, sind aber in die zweite Gruppenphase gekommen. Und das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist dieses Nebelspiel gegen Barcelona. Ich weiß die anderen Gegner gar nicht mehr. Aber das sind ja trotzdem noch die romantischeren Tage gewesen der Champions League. Also so weit ist es
ja
schon.
Ja.
Und das ist aber auch jetzt 21 Jahre her oder über 20 Jahre.
Könnt ihr noch an die, um mal ein bisschen zu überlegen, was wohl passiert, könnt ihr euch noch erinnern, als Dr. Axel Meyer-Wölden damals den Compact Grand Slam Cup gründete, außerhalb von ATP und keine Ahnung, wie der andere Verband
hat. Kommt wieder der 90er Jahre, ja. Tennisgeschichte.
Aber wisst ihr noch, dass es ein Turnier gegeben hat in München, wo, glaube ich, der Sieger 1 Million... Mark oder Euro, ich glaube 1 Million Mark gewonnen hat und der Zweitplatzierte irgendwie sowas wie, oder 1,5. Also es war eine absurd hohe, für die damalige Zeit, es war eine absurd hohe
Siegprämie. Für die Jüngeren, das sind 14 Bitcoins.
eine absurd hohe Siegprämie und es wurde außerhalb des organisierten Tennissports gespielt. Also es war quasi ein Einladungsturnier, das eigentlich nur stattgefunden hat, weil jemand sehr viel Geld in die Hand genommen hat und sehr viel Geld ausschütten wollte, um quasi sich ein Tennisturnier nach München zu holen.
Ja.
Und auch da gab es natürlich riesige Proteste und vor allen Dingen auch am Anfang Spieler, die dort nicht gespielt haben, unter anderem Boris Becker beim ersten, beim ersten Turnier jedenfalls.
Was erstaunlich ist, weil Axel Meyer-Wölden ja sein Manager gewesen ist.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt dann noch nicht, aber irgendwie, also auf jeden Fall einmal hat er gesagt, so, da spiele ich nicht mit. Irgendwie Kommerz im Tennis, da kann ja jeder kommen.
Richtig.
Und dann...
Hätte er das Geld mal genommen.
Er ist... Nein, was ich erzählen wollte, nach 2, 3 Jahren waren natürlich alle da.
Klar.
Logischerweise. Ja. Weil dann war sozusagen der Schmutz wurde dann mit Geld quasi übertüncht.
Ja.
Und damals war ja auch noch die Zeit, wo Tennis im Fernsehen auch irgendwie eine relativ große Rolle gespielt hat und den Leuten am Ende des Tages auch egal gewesen ist.
Claudia Kohde Kilsch, wo immer du auch jetzt bist, ich denke an dich.
Ja, aber hier ist es doch auch so. Also das, was Rudi Völler ein Verbrechen am Fußball nennt, wird ja auch nur möglich, weil die US-Bank JP Morgan Chase mit 3,25 Milliarden Euro da reingeht. Deshalb diese Antrittsprämien, deshalb diese Siegprämien in dieser Super League. Und das ist natürlich genau das Geld, dem sich die Vereine dann in dem, was sie losgetreten haben, überhaupt nicht mehr entziehen können. Das
aber
ja
aber nochmal, diese Welle der Echauffierung. Natürlich ist das furchtbar. Und natürlich ist das grauenvoll, dass es immer mehr wird und immer mehr Spiele sind und so weiter und so fort.
Und vor allen Dingen aber immer mehr unter sich geblieben wird. Das ist ja der zentrale, zentrale Kritikpunkt. Und das ist, glaube ich, auch der valideste von allen, dass das im Grunde genommen die Manifestation der Zweiklassengesellschaft im nationalen, aber auch im internationalen Fußball ist, dass aufgrund der ausgeschütteten Gelder die Abkoppelung vom Rest der nationalen Ligen sich dadurch zementiert und es einfach keine Durchlässigkeit mehr gibt. Da gibt es auch keine gläserne Decke mehr, sondern die ist dann wirklich aus Beton und dann ist halt wirklich Feierabend und dann gibt es auch keine Überraschung mehr und dann gibt es auch kein Leicester mehr, die ja auch nicht, sind ja auch kein armen Club. Und dann gibt es keine, dann gibt es keinen Rosenborg-Trondheim mehr. So, dann ist halt Feierabend.
Rosenheim-Trondburg.
So, bitte.
Ja. Aber sie haben alles zugelassen. Das ist ja der Punkt, den ich meine. Financial Fair Play. Wie viele Vereine haben gegen Financial Fair Play verstoßen?
Ja.
Wie viele Vereine haben dann 2 Jahre Transferstopp bekommen, um dann beim CAS wieder irgendwie einkassiert zu werden als Urteil? Und dann sind es irgendwie nur noch 1 Jahr und so weiter und so fort. Also du konntest ja in den letzten Jahren...
Der Disney-Film, den keiner sehen will.
Du konntest ja in den letzten Jahren mit dem Fußball alles machen, was du wolltest, ohne dass sich am Ende des Tages wirklich jemand... Außer, man muss übrigens komplett aus diesem Vorwurf quasi Ultra herausnehmen. Die Fanbewegung in den Kurven hat es sehr wohl stattgefunden und hat das auch sehr präsent stattgefunden. Aber ansonsten hat sich doch niemand im Fußball dagegen gewehrt, was mit dem Fußball gemacht worden ist. Und das, was jetzt passiert, ist das Ergebnis dessen, dass man nicht schon vor Jahren dieser Entwicklung einen Riegel vorgeschoben hat.
Die Fans haben immerhin geschafft, dass es keine Montagsspiele mehr geben wird. Das war ja letzte Woche, glaube ich, Leverkusen gegen Hoffenheim, das letzte Montagsspiel. Aber so viele Tennisbälle kannst du gar nicht werfen und ins Stadion mitbringen, dass du eine Super League verhinderst. Und wo ich auch lachen musste, auch wenn das zynisch klingen mag, ist dieses, als die UEFA gesagt hat, alle Spieler, die dann teilnehmen an dieser Super League, werden aus den nationalen Ligen ausgeschlossen, dürfen nicht mehr für ihre Nationalmannschaften spielen, dürfen keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft spielen. Und Nächste Woche ist ja schon das Champions League Halbfinale. Drei der vier Vereine werden direkt ausgeschlossen. Am Freitag schon, ist jetzt die große Headline halt auch im Express gewesen und so. Am Freitag können Dortmund und Bayern schon nachrücken, weil ja außer Paris alle anderen Halbfinalisten, nämlich Manchester, Real Madrid und Chelsea, ja federführend in der ganzen Super League-Geschichte sind. Ja. Das heißt, die werden alle ausgeschlossen und die Spieler sowieso. Und dann erinnere dich an das Financial Fair Play. Und dann sag mir, wie ernst so eine Drohung zu nehmen ist von der UEFA. Nämlich gar nicht. Plus ist juristisch auch gar nicht haltbar. Stand in einem ganz tollen Artikel auf Zeit Online. Haben sich Juristen direkt, Sportanwälte und so direkt gemeldet, haben gesagt, das geht gar nicht arbeitsrechtlich. Und Beispiel war da Toni Kroos, der ja rein arbeitsrechtlich, der muss ja für seinen Club, der bestimmt ja nicht, in welchem Club er spielt, in welcher Liga er spielt. Ja. Wenn der Club sagt, wir treten in der Super League an, muss Toni Kroos als Angestellter von Real Madrid auch in der Super League spielen. Ja. Ihn daraufhin von der Nationalmannschaft zu suspendieren, die damit nichts zu tun hat, ist ja überhaupt nicht recht.
Das habe ich auch
weil
schon
gar nicht
verstanden.
Dann könnte er wiederum die UEFA auf Schadensersatz verklagen. Also das wird alles nicht passieren. Ja. Es wird nächste Woche ein ganz normales, reguläres Halbfinale der Champions League geben mit diesen vier Vereinen und dann wird es irgendwann die Super League geben und wir werden sagen, ja, es nervt und wir haben da keine Lust drauf und es ist nicht mehr unser Fußball, aber es wird kommen, weil ich nicht weiß, wer sich da mit wie vielen Tennisbällen dem Ganzen entgegenstellt.
Am Ende stehen, wenn dieser ganze Zirkus sich dann einigermaßen beruhigt hat, stehen einfach noch mehr Leute bei Altona 93 und Victoria, wenn es denn mal wieder geht und sagen, ich gehe lieber da an. Da ist eine Bratwurstbude, ist der eine Typ, der die Stutzen immer runter hat. Gucken wir lieber das an.
Aber die Stadien werden trotzdem voll sein in der Super League. Die Leute werden das trotzdem am Fernsehen sehen. Es sind dann nur andere.
Es sind andere, genau. So.
Ja. Das ist letztlich die Konsequenz daraus. Und in fünf Jahren haben sich alle dran gewöhnt. Und dann guckt man doch nochmal rein und sagt, ach Mensch, hier.
Ist halt die Schnittmenge dann größer mit den BTS-Fans, die ich am Anfang der Folge schon erwähnt hatte.
Und was man aber auch sagen muss, im Schatten des Ganzen bauen ja Schalke, Hertha und der HSV an der super zweiten Liga für die nächste Saison. Die beste zweite Liga aller Zeiten.
So, die super zweite Liga.
Die Stüpper League.
Also wirklich, genau. Ja. Die Schlüpper League.
Schlüpper League.
Nein, aber wirklich, wo du dann sagst, okay, große Stadien, Riesenfanpotenzial, geile Namen und alle treffen in der zweiten Liga aufeinander.
Ist ja
und
toll.
Plötzlich ist die zweite Liga attraktiver als die erste, weil andere Leute sagen, Hoffenheim, Leipzig, ich habe keine Lust drauf, ich gehe zu Hertha, Schalke im Olympiastadion. Mike war ja da und hat mich danach angehört und gesagt, ihr habt aber auch ein geiles Stadion.
Ja.
Also es ist einfach monumental und wenn es ausverkauft ist, wie beim DFB-Pokalfinale oder wenn mal Dortmund Bayern kommt, ist da, dann brennt die Hütte auf.
Aber um das ganz kurz mal zu sagen, wenn wir an diesem Punkt schon sind, in der Tat, ich war da im leeren Olympiastadion, was wirklich, wirklich schwerst beeindruckend ist.
Ich war nie im leeren Olympiastadion. Wenn ich da gespielt habe, war das immer voll. Ich sage es nur, ich möchte es nur erwähnt haben.
Und ich saß, beziehungsweise...
70.000!
Kennst du?
Ich hab das auf meinen Oberarm hab ich das tätowiert, verstehst du? 70.000. Olympiastadion, waren sie da? Da kannst du gucken.
Olympiastadion.
Ach, geht's doch noch? Dass ich im Olympiastadion war, 2008, kann man das noch irgendwo, das weiß man nicht. Ach, ich hab das. Das gibt es auf DVD, gibt es das. So.
Wie Olympiastadion oder wie es seitdem heißt, die Mario Barth Kampfbahn. Junge.
Ich war in der Mario Barth Kampfbahn.
Ah, ja, gut.
Und zwar im
Platin.
Leeren Was?
Platin. Doppelplatin. Ich sag das nur. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen, ist das ja auch interessant. Das. Ferrari.
So. Wir beruhigen uns mal ganz kurz. Mhm. Wir machen kurz Werbung und dann erzähle ich die Geschichte, warum ich im leeren Olympiastadion war.
Ja, und dann habe ich euch ja auch noch was mitgebracht.
Und du hast uns... So, fangen wir mal an dieser Stelle, Freunde, und bitten herzlich darum, dass die Kids, Menschen wie du und ich, dass wir alle zukünftig ein bisschen besser angezogen sind, damit die Städte schöner werden.
Ich laufe schick durch die Straße. Ich trage einen großen Hut. Au! Und alle fragen sich, was trägt der da? Ich habe 15 MML.
Gott, oh Gott.
Der Anfang ist auf Energie.
Der totale Wahnsinn hier. Wir verweisen mit dem Gutscheincode 15 MML oder wie Micky Beisenherz sagen würde,
15 MML
auf ansons.de. Das ist nämlich der bekannte Herrenausstatter Ansons mit einem wundervollen Online-Shop. Ihr wisst ja, dass ich Ansons so zum größten oder einem der größten Herrenausstatter Deutschlands entwickelt hat, mit vielen, vielen Filialen in vielen, vielen Städten, die aber im Moment natürlich alle dicht sind. Deswegen gibt es ansons.de und dort kann man im Grunde genommen alles das finden, was der Mann an Outfit braucht, egal ob Designermode, Trendmarken, ob hochwertige, exklusive Marken, die es nur bei Ansons gibt.
Einen hervorragenden Anzug von Tiger of Sweden geholt.
Hast du?
Sieht ganz fantastisch aus. Den werde ich mir heute übrigens anziehen, wenn wir unsere Pressefotos machen.
Ist das Hermann so? Gerland in Malmö?
Genau. So, also egal, ob man casual unterwegs sein will oder ob man sich einen Anzug wie Mickey anziehen möchte, weil man gut aussehen möchte, weil man vielleicht irgendwas Formelles auch an Terminen hat im Lockdown. All das findet man unter ansons.de. Ist übrigens auch ehrlicherweise, ich finde diese Verlotterung im Lockdown, ne, dass man irgendwie denkt, man könnte in Unterhose sitzen und irgendwelche Videokonferenzen machen. Also ich kann das nur selber an euch da draußen, für das gute Gefühl, um durch diesen Lockdown zu kommen, zieht euch anständig an.
Leute, ich sag's, wie es ist. Ich ziehe mir meinen Tiger of Sweden Anzug an, den ich mir bei Ansons bestellt habe, ziehe ich mich an, Rollkragenpullover auch noch, um dann in die Küche zu gehen, um mir eine Matcha Bowl zu machen, die ich mir bei Kuro in der Online-Drogerie zusammengekauft habe.
So ist es.
Das also, bin ich mir wert.
Mode für Männer auf jeden Fall unter ansons.de mit dem Gutscheincode 15MML gibt es 15% auf alles online, nur online. Und damit weiter nach Berlin.
Schön. Wolltest du jetzt noch kurz erzählen, warum du im Olympiastadion warst?
Ja, seid ihr in einem leeren Olympiastadion.
Genau, sonst wäre es ja eine leere Versprechung mit dem leeren Olympiastadion gewesen. Ich möchte jetzt noch wissen, warum du da warst.
Ich war da, weil ich uns angeschaut habe, wo wir denn die nächste Volkswagen-Tailgate-Tour machen können. Und die Idee dahinter ist, zu sagen, wenn wir alle Halbfinals gespielt haben, also es gibt ja Dortmund gegen Kiel als Halbfinale und es gibt Leipzig gegen Bremen als Halbfinale,
ja.
Wenn das alles gespielt ist, starten wir die Vorfreude auf das 78. DFB-Pokalfinale. Deswegen habe ich uns quasi das Stadion ganz alleine, wir drei, ganz alleine im Olympiastadion, machen die Volkswagen Tailgate Tour, die natürlich live ausgestrahlt wird, im ersten deutschen Internet zum Beispiel mal. Und was ich an dieser Stelle mal als kleinen Aufruf gerne hätte, wäre, wenn über unsere Social Media Kanäle sich Fans melden würden von Fans von Holstein Kiel, Fans von RB Leipzig, Fans von Borussia Dortmund und auch Fans logischerweise, welchen Verein habe ich noch vergessen, von Werder Bremen, ganz genau. Tretet mit uns in Kontakt. Wir würden gerne die Volkswagen Tailgate Tour mit euch als Fans für und auf dem Weg zum 78. DFB-Pokalfinale bestreiten.
Sagst du noch ein Datum?
Stand jetzt 2. Mai. Also,
da kann ich nicht.
Das ist Sonntag nach dem Doppelpass, mein Freund.
So, ja. Stand jetzt 2. Mai, am Freitag erstes Halbfinale, am Samstag zweites Halbfinale. Das Piet
Goschal, glaub mich ein. So sieht die an. Ey, Doppelpass, Piet Goschal, glaub mich ein.
So, das heißt, dann steht das Finale fest und dann werden wir sozusagen
Finale
ab dann die Vorfreude.
Finale ja am 13. Mai, diesmal an einem Donnerstag.
Richtig.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, ja. So. Du warst im Olympiastadion und das ist natürlich perfekt für die Überleitung, weil jetzt, da wir die ganze Zeit wütend nach vorne geschaut haben, ist ja der Rückblick im Fußball Balsam auf die Seele. Mhm. Und deshalb...
Aber Balsam mit Doppel-L natürlich. Ne?
Balsam.
Das ist doch
mitgebracht. Heute, 20. April, kommen endlich die Zeitlupen in den Handel. Oh. Hier für euch... Jeden von euch ein Buch.
Dankeschön.
Das ist perfekt so. Für den Podcast. Ich halte das mal wie immer ins Mikrofon. Zusammen, der Titel ist entstanden, zusammen mit Hands of God.
Hier Hands of God sind die, wenn ihr mal schauen wollt, im Westfalenstadion.
So schön, alleine von außen. Toll.
Die komplette, ich glaube, es ist die Westtribüne im Westfalenstadion. komplett mit diesem Banner aus den großen Erfolgen und den großen Momenten von Borussia Dortmund gestaltet haben.
Ja, die Zeitlupen sind ja so ein bisschen entstanden, genau aus dieser Verzagtheit mit der Gegenwart, also als Corona gerade anfing und sozusagen, ey, aber der Fußball hat uns so viele Momente geschenkt. Was kann man daraus machen? Und es fing an mit dem Tritt von Cantona. Das war die erste Geschichte. Es hat dann geendet für mich mit einem Text, den ich exklusiv für das Buch geschrieben habe, nämlich der Tonnentritt, also die Geschichte von Klinsmann vom Tonnentritt im Münchner Olympiastadion bis zu seinem Abgang aus dem Berliner Olympiastadion. Miki, bitte mal den O-Ton dazu.
Ah, hey, euer Jürgen.
Ja, super. Und weil du gerade Olympiastadion gesagt hast, auch ein Text, der exklusiv für das Buch entstanden ist, ist die Geschichte von Marcelinho. Für mich immer noch der größte Herthaner, den es je gab. Oder wie Dieter Hoeneß gesagt hat, unter allen Großen bei Hertha war Marcello der Größte. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Moment, viele werden sich erinnern, ich glaube sogar Tor des Jahres geworden, als er gegen Freiburg fast von der Mittellinie den Ball über Richie Goltz gehoben hat. Und auch da von dieser Szene im Olympiastadion, wo du gerade warst, Mike, ausgehend die Geschichte von Marcelinho erzählt. Viele, die den Newsletter abonniert haben, es ist so, die Hälfte des Buches besteht aus den Texten, die im Newsletter waren. Die andere Hälfte war nie im Newsletter, ist exklusiv entstanden für das Buch. Unter anderem halt Klinsmann, Marcelinho, also viele Geschichten, die man auch noch gar nicht gelesen hat. Und ab heute dann überall, wo es Bücher gibt. Und Mike, bei uns im Shop als
lustiges Tassenbuch
mit, ich halte das mal hier hoch. Dieser Tasse.
Die ist geil. Die hätte ich auch.
Wir sind da drauf.
Ja.
Design von Hands of God.
Die möchte ich aber auch.
Kriegt ihr natürlich. Also wir haben die Zeitlupen zusammen mit einer von Hands of God designten Tasse zusammen als MML lustiges Tassenbuch ab heute im Shop und das Buch mit allen 21 Geschichten ab heute im Handel.
Ach toll. Fußballmml.de ist die Adresse für den Shop. Man muss mal sagen, es ist ein schönes Buch. Also ich glaube, so schöner gestaltet hast du noch nie ein Buch.
Also alleine der Text, der schlimme Finger über Stefan Effenberg damals in Dallas, auch schon eine Weile her, fängt schon an mit einem Zitat, das Effenbergiger kaum sein könnte. Ich habe ein verflucht großes Problem. Ich bin immer ehrlich. Das ist wirklich, also jetzt mal abgekoppelt von Stefan Effenberg, die größten Trottel erkennst du daran, dass sie ihr Lebensfazit ziehen mit: Ich bin immer zu ehrlich gewesen. So, ja. Ich will das aber jetzt nicht, ich sage das jetzt unabhängig von Stefan Effenberg, der ein freundlicher Mann ist, aber es gibt eine große Schnittmenge zwischen großen Trotteln und dem Satz: Ich bin immer zu ehrlich gewesen.
Ich war immer zu ehrlich.
Oder auch richtig. Aus der Distanz über Lothar Matthäus. Er selbst, im Zitat: Ein Lothar Matthäus braucht keine dritte Person. Er kommt sehr gut allein zurecht.
Das ist sehr schön. Lothar Matthäus spricht kein Französisch. So.
Aber toll. Man muss dazu sagen, Lukas Vogelsang, sehe ich gerade, ist eine totale Promischlampe. Hinten, wie das so üblich ist.
Ach scheiße, ich bin ja auch drauf.
Ja, hinten, wie das wollte ich nämlich gerade sagen. Schön, dass du mir den Gag gerade kaputt gemacht hast.
Oh, entschuldige bitte.
Weil ich genau das gerade sagen wollte. Henning Wieland ist drauf. Atze Schröder hat gesagt, wie toll das Buch ist. Micky Beisenherz ist natürlich drauf. Alle Promis dieser Welt.
Das ist richtig.
Ich hätte auch gerne was Schönes über dieses Buch gesagt. Ich würde auch gerne mal hinten...
Du bist Kassengift. Hat der Verlag gesagt. Können wir nicht machen, das ist Kassengift.
Ja, so.
Ja, ist ja so.
Komm. Ich bin halt auch nur der blöde Anpreiser, der sagt, kaufen Sie dieses Buch ab heute im Handel. Natürlich überall da.
Du bist aber auch der gute Freund, der dann gestern oder vorgestern früh anruft und sagt, ich freue mich so, dass diese Woche dieses Buch rauskommt. Ich habe Bock auf die Woche und der dann Mut zuspricht. Das kriegen die Leute ja oft nicht mit, was hinter den Kulissen passiert. Du bist halt derjenige, der dann auch anruft und Support gibt. Und das ist doch wichtig.
Eben, da übrigens Californication, der Text über Jürgen Klinsmann, damals ja noch Teamchef, muss man ja sagen. Zitat, also fängt, das ist immer schön, diese Texte werden dann erstmal überschrieben mit einem oder zwei Zitaten. Erstmal Jürgen Klinsmann, wenn ich etwas tue, dann richtig, egal in welcher Funktion. Und dann Uli Hoeneß, ja bitte, wenn er Obama ist, ja, dann bin ich Mutter Teresa.
Da kriegt man doch schon Lust, da weiß man doch schon, was kommt.
Soll nicht da in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen. Kommt, oder? Ne?
Komm, absolut. Also, wer seine Wartezeit bis zur Super League, bis es endlich losgeht.
Also, lies mir das Buch vor, von dem Lukas Vogel sagt.
Ich glaube, dass es gerade zur rechten Zeit kommt. Es hatten auch 2-3 Leute mir auf Instagram geschrieben, die gesagt haben, gerade jetzt, wo es uns alles so entgleitet, ist diese Romantik als Direkteinspritzung total wichtig.
Ja, aber also, dann bitte auch gut geschrieben. Ne? Also in deinem Falle kann man ja dann, es bedient ja nicht nur nostalgische Gefühle, sondern es ist halt einfach auch literarisch wirklich von hohem Wert. Und da kommen ja zwei Dinge zusammen. Und von daher ist es, glaube ich, exakt die, das ist vielleicht ist dieses Buch der Brücken-Lockdown, der uns, der Armin Laschet nicht eingefallen ist, der literarische Brücken-Lockdown, bis wir dann irgendwann wieder.
Ich kann einfach nur sagen, sozusagen von der Seite des Autors, es hat mir selten so viel Spaß gemacht, diese Texte zu schreiben, weil natürlich Fußball einfach nochmal in diese Erinnerungen reinzugehen, in diese Momente, die man kennt, ob es dann irgendwie der Kaiser allein auf dem Rasen von Rom ist, ob es der Torfall von Madrid war, ob es eben dieses Marcelinho-Tor war oder der Hundebiss bei Friedel Rausch beim Derby. Es war einfach nochmal Wahnsinn, so tief einzutauchen in den Fußball und diese Geschichten hochzuholen und dann in die Gegenwart zu transportieren. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht beim Schreiben und ich hoffe, dass es genauso viel Spaß macht beim Lesen.
Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten von Lukas Vogelsang jetzt überall da, wo es Bücher gibt und eben bei fußballmml.de als lustiges Tassenbuch zusammen mit der sehr, sehr schönen Hands of God Tasse. All das in limitierter Auflage bei uns, wie ihr das gewohnt seid. Es ist quasi ein Drop heute. Heute ist ein Drop.
Und?
Wie man in der Kids-Sprache, also in dieser Sneaker-Kids-Sprache, ist ein Drop heute.
Also ist ein Drop.
Und der ist ein Drop. Und da der FC Hollywood ja auch vorkommt, haben wir natürlich jetzt eine grandiose Überleitung, weil, wenn in 2 Jahren die nächsten Zeitlupen erscheinen, wird natürlich die Geschichte Flick und Salihamidzic auch in die engere Auswahl kommen. Weil da wird gerade schon am Kult gearbeitet.
Ja.
Da wird doch schon wieder, da ist doch ein neues Kapitel schon geschrieben.
Wurde da nachts auch abgestimmt mit den FC Bayern-Mitgliedern, haben alle zusammengetrommelt.
Ich fand aber einen der schönsten Tweets, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Nachricht auf Instagram war oder so, einfach so mitbekommen am Rande, hat jemand geschrieben, ich würde jetzt gern die Amazon Prime-Doku über den FC Bayern der letzten 2 Wochen sehen. Ich glaube, es wäre ein Stummfilm.
Ach so. Stimmt, ja.
Es ist wirklich,
jetzt, pass auf, jetzt ist Zeit für
kühne These, die kühne These mit ich.
Meine kühne These ist, Hansi Flick kann sich bei Brazzo mit einem Wurstkorb bedanken, dass er ihm quasi das goldene Auslassticket vom FC Bayern rüber zum DFB beschert. Denn noch einfacher kann man einem den Abschied nicht machen, ohne dass einem die Woge der Begeisterung und die Zuneigung der Fans genommen wird.
Das war die kühne These mit Beutler. Ich hab dem Jungen das gut.
Ja, es ist eine wunderbare Gleichzeitigkeit für Hansi Flick. Weil er natürlich, ich glaube, du kommst ins Grübeln, der ist Ende 50 jetzt, auch wenn er, ich finde ja jedes Mal, wenn da steht, Hansi Flick 57,
ja,
falle ich immer nach hinten um, weil der sieht halt maximal aus wie 47, 48, also der sieht locker 10 Jahre jünger aus.
Ja.
Dann denke ich immer, okay, du bist schon Co-Trainer gewesen und du hast die Nationalmannschaft 2014 als der Generalbevollmächtigte für Standardsituationen eigentlich zum WM-Titel gecoacht. Das ist zu ganz großen Teilen auch sein Titel.
Ja.
Jetzt geht der ehemalige Mentor oder Chef, verlässt die Nationalmannschaft nach dieser Europameisterschaft und du bist natürlich Kandidat Nummer 1, weil du gerade als Interimslösung beim FC Bayern 6 Titel geholt hast.
Ja.
Wo willst du mit diesem Verein
plus,
noch hin?
Plus
du siehst, die Ära wirst du gerade nicht begründen, die sie dir alle andichten wollten, weil Brazzo nicht will.
Ja.
Und dann hast du quasi, ich wette, da liegt schon unterschriftsreif dieser Vertrag an der Otto-Fleck-Schneise 6 in Frankfurt.
Ja.
Kommen Sie bitte, Herr Flick, unterschreiben Sie. Wir wollen mit Ihnen die nächsten Jahre als Nationaltrainer begehen. Und dann brauchst du ja eigentlich nur einen Exit, wie du sagst.
Genau.
Und den hat er jetzt durch Salihamidzic. Und es kann doch besser nicht gehen.
Ja.
Und er kann doch sauber rausgehen und sagen, komm, also wenn man mich nicht will, dann werde ich halt Nationaltrainer. Aber das passiert so wunderbar parallel gerade.
Genau, und dann hast du natürlich die Fans, die auf Seiten, also wie ich das, wenn meine seismografischen Kräfte mich nicht komplett verlassen haben, die natürlich weitestgehend auf Seiten des Trainers mit den 6 Titeln sind, die sagen, Brazzo, du Schwein, du vergraulst hier unseren Hansi, jetzt gib ihm doch mal mehr Gestaltungsmöglichkeit. Wie könnt ihr denn diesen Weltklasse-Trainer so wegekeln? Jetzt ekelt ihr den zum DFB, dass er in der Wahrnehmung der Bayern-Fans, ist ja auch Nationaltrainer, nochmal 3 Stufen unter Bayern-Trainer, dass er jetzt diesen Job als Nationaltrainer annehmen muss, weil Brazzo den hier wegekelt und der nicht die Spieler kriegt, die er haben will. Die ja übrigens auch alle nicht so gut sind, und wir sehen auch, die Personaldecke ist dünn. Was macht der Brazzo da eigentlich für eine Scheiße?
Aber als Nationaltrainer kriegst du ja auch nicht die Spieler, die du haben willst.
Das ist absolut richtig. Naja, und ja, aber dafür kriegst du da ja Marco Reus, ne? Das ist ja auch nicht...
Ja, echt.
Entschuldigung. Und ja. Naja, auf jeden Fall, das ist für Hansi Flick eigentlich denkbar günstig gelaufen bis jetzt.
Jetzt will ich aber mal kurz was wissen, weil ich in diese fragenden Augen von Mike Nöcker gerade blicke.
Toten Augen.
Du hast ja eine ganz klare Haltung zu der Super League und so, und da hätten wir wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde länger drüber sprechen können. Hast du gar keine innere Verfasstheit gegenüber Brazzo und Flick, oder ist das nicht dein Thema, oder hast du da eine sehr...
Ich will die Welt einfach noch brennen sehen.
Ich möchte das jetzt gerne wissen. Was sagst du denn dazu, Mike?
Na, das Irre ist ja, also ich habe 2 Tweets gesehen, die ganz interessant waren. Der eine Tweet war, die Tatsache, dass der FC Bayern so viele Erfolge im letzten Jahr gehabt hat oder in den letzten Jahren gehabt hat, kaschiert eigentlich, dass wir eben doch kein gut geführter Verein sind. Das fand ich ganz, ganz interessant, weil es natürlich kommunikativ stimmt, weil es natürlich auch in der Art und Weise, vor allen Dingen, wie sich der Verein nach draußen, ist ja Kindergarten. Also ja, ich meine, wir reden vom FC Bayern. Also
bei einem normalen Wirtschaftsunternehmen würde man das so mit Sicherheit nicht machen.
Der FC Bayern kann froh sein, dass man halt im Ausland die tägliche Presse nicht verfolgt, weil dann wüsste man, was für ein wirklich für einen Kleingartenverein da teilweise ein 700-Millionen- Unternehmen da führt. Das ist das eine. Das
und der zweite war von Uli Hoeneß, Kofefe.
Das zweite ist von Breitnigge, der ein FC Bayern-Fan ist, der viel twittert, 8.000, 9.000 Follower bei Twitter hat und ähnliches.
Sehr kluger Mann.
Sehr kluger Mann, genau. Er schreibt auf diese Stellungnahme vom Vorstand des FC Bayern, wir missbilligen die Art und Weise, bla bla bla, schreibt er, ich missbillige den Vorstand des FC Bayern aus sehr vielen Gründen. Wie kann man den erfolgreichen Status quo so vor die Wand fahren, nur weil der Pate, natürlich Uli Hoeneß gemeint, seinen Sportvorstand Azubi, also nur weil der Pate an seinem Sportvorstand Azubi festhalten will.
Es hat ja auch direkt jemand geschrieben, Brazzo muss irgendwas gegen Hoeneß in der Hand haben. Das, und ich habe eine Idee. Ja. Der hat seine Nase. Ich glaube, Brazzo hat Uli seine Nase.
Bitte, Brazzo, was machst du denn? Weißt du, er hat meine Nase. Susi, bitte sauber. Komm mal her. Der Brazzo hat meine Nase.
Nee, aber irgendwas
das
muss
kann sein.
Irgendwas muss da sein. Ja. Was ich sehr schlau fand, was die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, dass es im Grunde genommen ein Erbschaftsstreit ist, wo Flick quasi dazwischen die Fronten geraten ist.
Ja, aber das ist ja beim FC Bayern andauernd so. Und da bist du wieder in dieser alten Kalle versus.
Aber dann ist Flick
Uli,
ja das Scheidungskind von Uli und Kalle.
Ja, aber diese
oder
Scheiße,
Miroslav Klose.
Aber diese Scheiße zwischen Kalle, also Karl-Heinz und Uli. Und wie will man den Verein führen und sich dazwischen aufreiben? Das haben wir doch seit Jahren immer wieder mal. Lustigerweise spielt Brazzo da auch häufiger eine Rolle, dass dieser Verein, und da sind wir natürlich wieder bei diesem Dorfclub-Flavor, dass das immer noch so ein Thema ist. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn dann der Trug, Uli Kahn.
Der sich überraschend raushält. Ne?
Ja, also ich weiß noch, ich habe im November 2019 in einer Talkrunde gesessen, neben Uli Kahn. Und da ging es auch schon darum, was passiert, wenn er kommt und Brazzo, der ja zu dem Zeitpunkt auch schon Sportvorstand war, was passiert da mit dem? Ich habe dann so rumgefrotzelt, so nach dem Motto, ja, dann ist er natürlich weg. Und Kahn nur so... hat so ein bisschen gelacht, weil er natürlich nichts sagen konnte, aber man konnte ihm ansehen, ja, der ist natürlich weg wie Bubble Tea Stores, das ist klar.
Ne? Aber das Irre ist ja, dass...
Also am Ende verlierst du womöglich beide. Das heißt, jetzt wird festgehalten an einem Brazzo, weil es ja mein Ziehsohn ist, der Brazzo. Aber es kann halt durchaus auch passieren, Flick ist dann längst Nationaltrainer und dann kommt irgendwann Kahn und sagt, was soll ich mit dem Vogel? Und dann ist er auch weg. Dann hast du beide nicht.
Aber ich habe bei Mike im Daily gehört. Ja. Die Idee könnte ja auch sein, dass zum Beispiel Miroslav Klose, der ja gerade Co-Trainer beim FC Bayern ist,
meine kühne
zusammen,
These gewesen.
Genau, Mikes kühne These, zusammen mit Hansi Flick zur Nationalmannschaft geht. Und dann könnte man doch eigentlich gerade sagen, mit Hinblick auf diese wirklich beschissene WM in Katar, die aber, wenn nicht noch irgendwas Verrücktes passiert in diesem komplett verrückten Fußball, ja stattfinden wird, aber eine mit Hinblick WM auf die Zukunft der Nationalmannschaft, könnte es ja besser nicht laufen für den DFB, als das, was der FC Bayern da macht. Du kriegst Hansi Flick wahrscheinlich als Trainer, Miroslav Klose vielleicht sogar als Co-Trainer. Das heißt, diese ganze Identität auch des Sommermärchens und dem 2014, dem vierten Stern und so, kommt plötzlich alles zurück in die Nationalmannschaft. Dann erfährt ja diese Mannschaft und der DFB eine extreme Aufwertung, während der FC Bayern all das verliert. Auch genau an Köpfen, gerade auf der Trainerbank. Und ich sage euch eins, wenn das klappt, ist ja auch weit die Tür extrem weit nochmal auf für Thomas Müller. Also meine kühne These wäre dann, Thomas Müller spielt definitiv die nächste WM. Er ist bei der Europameisterschaft.
WM.
Habe ich EM jetzt gesagt?
Nein, WM.
Nee, also er spielt jetzt nicht die Europameisterschaft unter Löw, aber da ja die Weltmeisterschaft schon nächstes Jahr ist.
Ja.
Müller spielt ja locker noch 2-3 Jahre.
Ja.
Ist Müller auf jeden Fall in Katar dabei, wenn sie nach Katar, also es sind ja viele Konjunktive in diesem Spiel.
Naja, aber
so, und ich glaube, andere Personalie, weil wir letzte Woche schon bei Eintracht Frankfurt drüber gesprochen haben, der FC Bayern kann sich imagemäßig nur noch retten, wenn er Schweinsteiger und Xabi Alonso holt. Als Trainer und Co-Trainer.
Wenn interessante das Konstellation.
Wenn das die Bank vom FC Bayern wäre, dann ist auch alles andere egal. Dann sind sie wie Samir und haben extrem viel Expertise. Weil das ist das Einzige, wie du das ausgleichen kannst. Wenn du jetzt nur Nagelsmann holst, der natürlich steht außer Frage, ein hervorragendes Trainertalent ist, ist ja nicht mal mehr ein Talent, aber ein arrivierter Trainer, der aber noch so jung ist, der auch noch die nächsten 20 Jahre, also warum sollte der jetzt zum FC Bayern gehen? Der hat noch 20, 25 Jahre Zeit, dahin zu gehen. Ja. Aber nur Nagelsmann, dann wird der FC Bayern auch austauschbar und blass. Mhm. Während die Nationalmannschaft mit Flick und Klose tatsächlich richtig gutes Personal plötzlich.
Und das muss man dem FC Bayern ja bei aller Rivalität lassen. Sie haben es ja schon immer geschafft, ausreichend Stallgeruch in diesem Verein zu verankern. So, und das schafft im Zweifel alleine Thomas Müller in Personalunion mit seinen Sepp Maier-Vibes. Aber genau da wird es ja natürlich, du musst dann dieses Vakuum irgendwie füllen.
Das Irre ist ja, wenn du mal auf die Personen, weil du gerade schwaches Bild oder wie hast du es genannt, schwach besetzt, also nach außen hin irgendwie nicht wirken wie ein Repräsentant auch eines so großen Vereins. Immerhin Weltpokalsieger. Heißt es noch Weltpokal oder heißt es Superweltpokal? Heißt es
Club-WM-Chef.
Club-WM-Chef. Bravo.
So, also
extra Gold.
Club-WM-Sieger. Sieger. Oh, so. Dann siehst du beim FC Bayern im Moment gerade, die entstehen ja nur aus sich heraus. Also du musst ja quasi beim FC Bayern gespielt haben, sehr erfolgreich gespielt haben, dann hast du ja die Chance darauf, eben in Führungspositionen zu sitzen und eben dann auf der einen Seite den Verein zu leiten, aber auf der anderen Seite ihn auch zu repräsentieren.
Was ja nicht der schlechteste Weg ist.
Nein, auf keinen Fall. Aber du siehst ja, dass das dann auch irgendwo in dieser Größe und in dieser, wie soll ich das nennen? Also in dieser Aura und in dieser Wirkung siehst du halt an Brazzo halt auch, dass das halt auch endlich ist.
Mhm.
Also dass du eben nicht nur diese großen Figuren da hast, wie Karl-Heinz Rummenigge ohne Frage einer ist, wie Uli Hoeneß einer ist, der auch eine Aura mit sich bringt. Salihamidžić hat ja keine FC Bayern Aura.
Ja, man muss aber auch immer mal einen Schritt zurückgehen und mal schauen. Und er ist
Sportvorstand, ne?
Also ich mochte den nur als Spieler. Ich war großer Brazzo-Fan.
Ja.
Also einfach, weil das ein grandioser Spieler war. Allein diese Duelle mit Fernando Redondo, wenn sie gegen Real Madrid gespielt haben und so. Das ist für mich schon.
Das war ein riesen Überraschungstransfer damals.
Aber
ne?
Der war als Spieler sehr viel sympathischer, als es jetzt da ist in mit der Weste. Und
ja, aber weil du ihm anmerkst, dass auch er in seine Rolle vielleicht auch ein bisschen zu schnell, zu heftig hineinwachsen will. Und da ist natürlich so ein Dreiteiler und dann so ein bisschen die Veränderung des Outfits, damit man halt eben, ich denke, er ist auch die Kategorie Mensch, der dann auf der Geschäftsstelle oder so, wenn dann jemand zu ihm hinkommt und sagt, Mensch, Brazzo, sagt, Für dich bin ich der Herr Salihamidzic.
Grüß Gott, Fellas.
So, ja, aber ne, so, ich glaube, da kämpft natürlich jemand. Es gibt ja auch eine Wechselwirkung zwischen dem, wie du dann wiederum von außen, auch durch Typen wie uns beispielsweise, besprochen wirst und wie du dann versuchst, das dann in dir, aus dir heraus dann wieder neu zu definieren. Das greift ja ineinander ein. Und das merkst du ihm schon an, dass er versucht, dieser neuen Rolle gerecht zu werden, sie dann durch Leben zu füllen, mit Leben zu füllen, also durch die Optik, durch die Veränderung, durch das Outfit. Aber wir sehen dem alle, wir sind alle live dabei, während das geschieht. Und wir nehmen es ihm nur bedingt ab. Und natürlich hat die Presse damit auch ganz viel zu tun, weil die natürlich lustvoll solche Geschichten aufnimmt, aufbläht, auch ein bisschen gemäß dem passenden Narrativ verzerrt. Und so entsteht in gewisser Hinsicht natürlich auch etwas, was so ein paar Prozent an der Wirklichkeit vielleicht vorbei schreibt. Aber ja, also ob das noch was wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, wie das 1979 war, als Uli Hoeneß als Manager beim FC Bayern angefangen ist. Da werden die wahrscheinlich auch nicht alle gesagt haben, er war ein großer Spieler hier.
Vor allem war er ja so jung, er war 28 und hat nur angefangen, weil er sich so schwer verletzt hat.
Genau. Also ich glaube auch nicht, dass da alle in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, ja, guck mal, er war ein toller Spieler hier. Natürlich kann der auch Manager sein. Der will sich auch einiges, musste er sich aber vermutlich anhören.
Ja, aber das Problem ist natürlich, ist die Bewertung die eine Sache, aber die andere Sache ist natürlich auch, wie gerierst du dich als Verein? Mhm. Also wenn du jetzt, Stichwort Stummfilm, also ich habe selten erlebt, dass ein Verein, bei dem die eine Seite sich nicht äußert, trotzdem so mit gespaltener Zunge spricht. Also das war auch beim Doppelpass die Szene des Spieltags, da ist Flick zum vierten Offiziellen gerannt, es ging um die Nachspielzeit, er hat gesagt, ihr spielt viel zu lange, 7 Minuten, er hat irgendwie sowas gezeigt, er hat sich vor dem aufgebaut und hat gesagt, das gefällt mir nicht, was auch mal eine Haltung ist, zu sagen, ey, wir wollen, dass das Spiel abgepfiffen ist. Es ist ja so, ein Trainer ist in Aufruhr und so. Und dann geht er weg. Und dann steht Salihamidzic so auf, genüsslich, und läuft zum vierten Offiziellen, klopft ihm so auf den Rücken, gibt ihm die Hand, sagt, gut gemacht, und geht hinterher.
Das ist aber natürlich,
also das ist
billig,
einfach Kalkül.
Ne?
Ja, ja. Das ist ein sich in Szene setzen.
Ja.
Er ist ja sich bewusst. Also so
wie
die Spieler, die sich dauernd die Hand vor den Mund
das
halten.
Das sollte man übrigens nicht im Podcast
machen. Salihamidzic macht das Gegenteil. Der hält überhaupt keine Hand vor dem Mund. Der will genau sehen, was er da macht.
Ja. Ja, allerdings natürlich auch so durchsichtig.
Ja, das ist halt Komödienstadel.
Genau.
Also das ist das ist in feinster bayerischer Tradition ist das Komödienstadel, was sie da aufführen gerade.
Was mir im Übrigen aufgefallen ist in der Diskussion um Julian Nagelsmann, ob er zum FC Bayern geht. Also mal vorausgesetzt, er würde zum FC Bayern gehen. Das ist eigentlich ein interessanter Sidekick. Wir haben so oft, oder ich ja auch irgendwie über das Thema Trainerscouting, Ausbildung und so weiter geredet. Wie viele Trainer, die aus der Schule, aus der Red Bull Schule kommen, mittlerweile Einfluss in der Bundesliga haben.
Ja.
Also Adi Hütter, Marco Rose logischerweise, Nagelsmann. Ich gehe mal davon aus, dass Jesse Marsch ab dieser Saison oder ab der nächsten Saison eben auch in der Bundesliga sein wird. Also
ich muss ganz blöd fragen, war Adi Hütter auch Trainer bei Salzburg?
Ja.
Und
ja.
Dann ist er nach Bern gegangen?
Ja.
Okay,
ja.
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Aber interessant, ne? Also wenn du mal in die Vita der einzelnen Trainer anguckst eben und die ja auch sehr geschätzt werden, immer all das, was aus dem Red Bull-Universum kommt, wird geschätzt, wird sofort gehandelt, wird sofort irgendwie der Trainerposten Salzburg. Mittlerweile ist ja sowas wie die Ausbildungsstation irgendwie für den nächsten Bundesliga-Trainer bei einem durchaus ja auch größeren Club. Also es ist interessant auf jeden Fall.
Aber ist es nicht komisch, dass der Übervater des Ganzen, der die alle in seinem Inkubator quasi gezüchtet hat, dass Rangnick sich so ziert?
Hat er also eigentlich schon abgesagt, dass er nicht Trainer bei Bayern München wird?
Naja, ich glaube, dass du, also Rangnick ist nun wirklich kein, also da gilt
Moment.
Dann das Gleiche wie beim DFB. Also der FC Bayern ist zu sehr Uli Hoeneß und der DFB zu sehr Kollege Keller, als dass sie sich hier einen Erneuerer und einen mit so einer Verdrängung wie Rangnick reinholen, der ja wirklich, das ist genauso, als wenn du jetzt nochmal sagst, wir holen Felix Magath und er darf nochmal 50 Spieler kaufen.
Ja, aber es war natürlich lustig gemeint, weil er ja im Moment wirklich bei jedem Job, der in Deutschland
zu vergeben
ist. Zum
Beispiel bei Frankfurt, da sind wir letzte Woche gar nicht drauf gekommen. Da habe ich irgendwas von Schweinsteiger erzählt, weil mir der andere
Name entfallen. Ja, das scheint ja momentan bei dir der ganz
reise
Thema
zu sein. Ja, ich mag den Schweinsteiger einfach. Und der hat auch schön auf Englisch getwittert, als Flick seinen Abschied bekannt gegeben hat, gesagt, du hast ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft.
Na bitte.
Team Schweinsteiger.
Aber Rangnick wäre bei Eintracht Frankfurt, bleiben wir mal dabei, bei Eintracht Frankfurt, ja, der ideale Kandidat. Du hast eine Vakanz auf dem Sportdirektorposten und beim Trainer. Du kannst also zwei fliegen.
Exakt.
Mit einem Flipchart. so, mit Rangnick, fertig. Und dann, dass er da aber nicht, und dann auf Schalke hat, und worauf also wartet Frankfurt, Also Bobic wird ihn nicht nach Berlin holen.
Nee, aber Frankfurt hätte ich, also Frankfurt und Rangnick hätte ich sehr spannend
gefunden. Ja, hätte ich gerne auch gesehen.
Ja, hätte ich wirklich gerne gesehen. Eine Sache aus, Momentchen haben wir noch. Aus Sicht des Borussia Dortmund-Fans.
Stand jetzt.
noch bin ich's ja. VfL Bochum.
Ja.
Wunsch zum. Oh nein. Auf 4 zu 3. Nein. Nicht anfassen. Nein. Nicht anfassen. Nein. Nicht anfassen. VfL Bochum.
Ich hau dich flutlichtblau.
VfL Bochum, wir verfolgen die Entwicklung dort sehr genau.
Kritisch.
Uns aber Sie könnten am Ende der Saison, also pass auf.
Ja.
Wer solche Spiele gewinnt, wie gegen Hannover 96, kann am Ende der Saison auch Vierter werden.
Ja, genau.
Aber kann ich vielleicht nochmal prophezeien, dass der Hamburger Sportverein mit 10 Punkten Vorsprung auf jeden Fall aufsteigen
wird? Ja, das werden sie.
Kann ich.
Ja, das kann
sie werden auf jeden Fall aufsteigen. Der HSV steigt auf.
Ja, Hashtag MML-Fluch für die Neueinsteiger.
So. Das habe ich ja gar nicht gehört, als der Kollege Helm-Peter hier, der das Rad erfunden hat, als der letzte Woche hier war, die sagen, da ich ja in Berlin war und gar nicht akustisch gar nichts verstanden hat von seinem Auftritt, ist ja St. Pippi erst mir
St. Pippi,
danach in mein Bewusstsein
gekommen. St. Pippi, naja, du.
Also, zurück zu
Rückrundentabellenführer.
Jetzt geht die Scheiße wieder los.
Hättet ihr mal so halbwegs so eine Hinrunde gespielt, dann wärt ihr jetzt nämlich Tabellenführer.
Allerdings. In der mein Gott, wie absolut jämmerlich das alles ist.
Alles
so, furchtbar. Also Borussia Dortmund, von jämmerlich zu Borussia Dortmund.
In kleinen Schritten.
Der Borussia Dortmund-Fan als solcher, Klammer auf, der ich ja noch bin, Komma, Stand jetzt, Klammer zu.
Ja.
Der hat natürlich wieder ein bisschen Lunte gerochen. Jetzt da Frankfurt, ähnlich wie bei Gladbach, jetzt natürlich den Hütter-Fluch hat. Oder ist es der Rose-Fluch, den Hütter jetzt so geerbt hat? Also, was ich sagen will, jetzt rückt Borussia Dortmund wieder etwas näher ran an Eintracht Frankfurt und somit auch an die Champions League Plätze, denn kaum, dass Adi Hütter seinen Wechsel zu Frankfurt Gladbach verkündet hat, gewinnen sie nicht mehr. Und ich gehe fest davon aus, das wird natürlich jetzt eine Serie sein, die da begründet wird. Und Borussia Dortmund muss jetzt halt nur noch ein paar Mal gewinnen und dann ist aber Platz 4. Aber so,
ich möchte dazu
ja, gut.
etwas vorlesen, nämlich eine WhatsApp-Nachricht von Dennis Busch, einem Domborussen, der ja, den ihr schon kennt, der hat uns mal den Lindengin zugeschickt.
Ja,
die Kölsch-Bar in Köln. Und der hat mir am 7. April schon, also vor knapp 2 Wochen, geschrieben, wo ich gerade MML höre, der BVB wird Wolfsburg noch schlucken. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Weil wir ja, also das ist ja auch ein Kennzeichen dieses Podcast, wir gucken ja nie so in die Zukunft, dass wir wissen, was ist der übernächste Spieltag. Meist wissen wir nicht mal, was ist der nächste Spieltag. Dann sagt er, naja, guck mal, die müssen gegen Frankfurt spielen, die müssen gegen Bayern spielen und dann kommt schon bald der BVB. Klassisches 6-Punkte-Spiel. Jetzt haben wir sie gegen Frankfurt verloren, jetzt haben sie gegen Bayern verloren und der BVB kann in dem 6-Punkte-Spiel im direkten Duell Wolfsburg auch noch Punkte abnehmen. Das heißt,
schon am Samstag übrigens.
Ja. Das Spiel. Ist es schon am Samstag? Ja. Weil irgendwie es, war
das heute ist englische
Woche. Also jetzt genau, jetzt gegen Stuttgart. Also ich glaube, Wolfsburg jetzt gegen Stuttgart. Das ist auch kein, hört, Selbstläufer. Das ist ja auch keine Laufkundschaft. Ja. Das heißt, wenn Stuttgart vielleicht sogar ein Unentschieden holt gegen Wolfsburg und dann spielt Wolfsburg gegen Dortmund, dann können sie, sind sie eher an Wolfsburg dran als an Eintracht Frankfurt. Und dann können noch Eintracht Frankfurt und der BVB in die Champions League gehen. Aber ich sag mal, vor 14 Tagen hat er das schon prophezeit. Und bisher ist es alles so eingetreten.
Ja.
Und vollkommen ungewöhnlich, so eine Vorlage, also Gladbach schlägt Frankfurt, die Bayern schlagen Wolfsburg. Normalerweise verliert ja der BVB dann gegen Bremen an einem Sonntag. Gerade mit neuen Trikots, alles historisch aufgeladen, eine Reminiszenz an die 90er. Es ist alles bereitet gewesen, dass der BVB dieses Spiel verliert.
Ja.
Sie gewinnen es 4-1.
Ja.
Und jetzt haben sie es doch fast in der eigenen Hand, dass am Samstag nochmal richtig ranzurücken und Druck zu machen auf den VfL Wolfsburg. Und Dennis Busch hat es vor 2 Wochen schon gewusst.
Ja. Bravo. Bravo, Dennis Busch.
Ist nicht gemacht für diesen Podcast, dieser junge Mann. Ja,
auf keinen Fall.
Sind es eigentlich übrigens dieselben Borussia Dortmund-Fans, die sich über den Kapitalismus und diese verfickte Super League aufgeregt haben, die dann sofort aber das neue Retro-Sondertrikot haben wollten?
Bestimmt.
Und dann gesagt haben, zur Not kaufe ich es auch bei eBay für 400 Euro. Hauptsache, ich kann diesen hässlichen Lotzen haben. Was ich damit eigentlich sagen will, ist Sebastian Kehl, wenn du das hörst.
Genau. Sebastian!
In M, bitte. Dankeschön.
Ja. Schön, in M? Ach, du trägst dein Trikot in M?
Immer.
Jetzt,
ich bin 1,80 Meter mit Hängen und Würgen.
Ich bin ja ein bisschen ratlos seit vergangener Woche.
Ja, aber da hat dich nicht davon abgehalten, trotzdem so ein Buch zu schreiben.
Ist ja kein Ratgeber. Also, ganz kurz und wirklich nur ein oder zwei Minuten zum Abschluss. Aber Hertha BSC, weil es so eine Sondersituation ist mit der Quarantäne.
Ja, gut, okay.
Die sind jetzt 2 Wochen raus aus dem Spielbetrieb. Die haben den... Die haben den Spielern jetzt, habe ich Individualtraining verordnet. Mhm. Da wurden jetzt Hometrainer, Spinningräder, Laufbänder in die Lofts der Fußballer an der Reißstraße geliefert.
Bei Micky Beisenherz wurde das Peloton abgebaut.
So, dann, jetzt haben
und
die,
direkt darüber.
Jetzt hätten die ja 3 Abstiegsendspiele gehabt. Am Sonntag wäre das Spiel gegen Mainz gewesen, dann Freiburg und dann Schalke 04. Eigentlich musst du alle 3 Spiele gewinnen, wenn du nicht absteigen willst. Und jetzt werden die alle in den Mai geschoben, diese Spiele. Und dann haben die 6 Spiele gegen den Abstieg in 22 Tagen.
Ja, so basketballmäßig.
Genau,
so,
würdet ihr sagen, das ist so, wie sie die NBA nach Disney World verpflanzt haben, um da einmal das in der Bubble zu Ende zu spielen. Würdet ihr sagen, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil? Fluch oder Segen?
Kannst du nicht sagen. Das ist so ein bisschen wie dieses, was wir letztens auch sagten, ist es ein Vorteil gewesen, die Champions League unter diesen Corona-Bedingungen zu spielen? War das von Vorteil? Konnte man es deshalb erst recht gewinnen oder war es schwieriger? Kannst du nicht sagen, was man sagen kann? Es entsteht eine besondere psychologische Situation, völlig klar. Kann ein Riesendruck sein? Ist der Druck ist eh da, kann aber natürlich auch sein, dass du so fokussiert auf alles bist, du wenig Ablenkung hast links und rechts und die Verdichtung des Ganzen von Vorteil ist. Aber also ich meine, wir bei MML sind mit Prognosen ja sowieso immer eine schwierige Kiste.
Es ist
eine super interessante Situation und es lohnt sich auch total darüber zu reden oder es zumindest erwähnt zu haben. Aber ich glaube, du kannst zu 0,0 darüber etwas aussagen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
Es sind ja 2 Vereine im Moment gerade in dieser Situation, ne? Interessanterweise. Und wenn ihr euch erinnert, im letzten Jahr, Dynamo Dresden ist ja das große Beispiel, was sie gehabt haben, die ja auch in Quarantäne gewesen sind und dann innerhalb kürzester Zeit gegen den Abstieg aus der zweiten Liga spielen mussten, was ihnen ja nicht gelungen ist. Und
ja, aber jeder, der Kautschinski einstellt, hat es verdient, abzusteigen.
Naja, also im Moment rockt er ja gerade die dritte Liga zumindest, um wieder aufzusteigen. Nichtsdestotrotz, da war ja genau das, die Situation, es ist genau das passiert, was quasi jetzt Hertha im Grunde genommen passieren könnte. Eine andere Situation, Holstein Kiel hat eine ähnliche Situation, weil sie betroffen sind durch Quarantäne und ausgefallenen Spielen in der zweiten Liga. Das heißt, die wollen um den Aufstieg kämpfen, Hertha will gegen den Abstieg kämpfen. Holstein Kiel muss 7 Spiele ab Samstag, 6 Spiele innerhalb von 17 Tagen spielen.
Aber dann treffen die sich am Ende noch in der Relegation. Holstein Kiel und Hertha, das kann ja durchaus passieren. Ja.
Und die haben noch ein Nachholspiel gegen Regensburg, was noch nicht terminiert ist. Also wenn es schlimm kommt, haben die 7 Spiele in 20 Tagen oder irgendwie sowas. Ja. Und das in einer Phase, wo du wirklich einen guten Lauf hattest und wo du eigentlich drauf und dran warst, zumindest Dritter in dieser Liga zu werden und eben diesen besagten Relegationsplatz zu holen. So, das ist das der Preis, muss man ja auch mal fragen, ist das der Preis, dass die Liga einfach durchgespielt hat in Pandemiezeiten, dass du halt genau solche Situationen hast, dass eben Hertha möglicherweise deswegen vielleicht 16. wird und eben nicht diesen, keine Ahnung, diesen Rhythmus ja auch hat. Fußball ist ja ganz oft auch Rhythmus, dass du drin bist, dass du einen Lauf hast, wie das ja oft immer so schön auch mitgesagt wird. Ja. Who knows? Es ist reine Spekulation.
Und plötzlich stellst du fest, dass Corona hat auch ein Negatives.
Ja, so, wir binden das jetzt mal ab, weil Micky schaut schon auf die Uhr. Der muss noch seine Laschet-Söder-Kolumne schreiben.
Mhm. Das stimmt.
Wir entlassen dich gleich. Ein letzter Gedanke ist nur, kann eine positive Sache haben, wenn in dieser Zeit, wo Hertha gar nicht spielt, Köln und Bielefeld nicht punkten, kannst du ja auch sozusagen du kannst dann schon sehen, wie viele Punkte du eigentlich brauchst, um die beiden hinter dir zu lassen. So, das ist, glaube ich, das einzig Positive, dass du schon vor verendeten Tatsachen stehst und es selbst in der Hand haben.
Also vor verendeten Tatsachen finde ich auch gut. Besser kann man den Zustand
Genau, Hertha BSC, vor verendeten Tatsachen. Ja, lassen wir das. Ich kann nur abschließend sagen, nach dem Interview mit Carsten Schmidt im Doppelpass, ich hatte nie so viel Bock oder so viel Lust auf die Zukunft von Hertha BSC und dabei so viel Angst um die Gegenwart.
Also Carsten Schmidt auf jeden Fall guter Typ, finde ich.
Ja,
also
aber mit Bobic auch und trotzdem,
absolut
ich weiß halt nicht, ob Bobic nicht in die zweite Liga wechselt im Sommer und das ist kein gutes Gefühl als Fan. Ja. So.
Mir ist aufgefallen, dass Arne Friedrich in seinem Regal im Wohnzimmer.
Es ist ja auch kein Bücherregal.
Im obersten Regal Holzscheite gestapelt.
Ja, aber unter Klinsmann wollte doch Hertha endlich ins oberste Regal greifen. Ja.
Holzscheite. Ja. Im obersten Regal.
Ja.
Scheite.
Du, und wir nehmen ja auf am 20.04. Die Trennlinie zwischen Büchern und Holzscheiten ist ja auch bei allen, also, ne?
Ja. Sie hörten
History. Sie hörten MML History. mit Matze Knopp.
Ja.
Freunde, also, kurz nochmal der Hinweis im Shop fußballmml.de, das lustige MML-Tassenbuch in einer limitierten Version. Zeitlupen als Buch, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten.
Ich gehe jetzt raus und signiere 100 Stück.
Nur das Buch ist limitiert, nicht der, der es geschrieben hat.
So, und ansonsten meldet euch über die sozialen Kanäle. Wir wollen mit euch zusammen die Volkswagen Tailgate Tour bestreiten.
Berlin,
wenn
Berlin
ihr
fahrt. Ja, genau. Mit uns nach Berlin. Ja.
Wenn ihr Fan von Holstein Kiel, von Werder Bremen.
Und Leute, nicht verwechseln, nicht Koro und Ansons verwechseln, sonst habt ihr später, geht ihr durch die Stadt eingerieben in Matcha-Pulver und Cashewkernen und Berberitzen und Gucci-Bären und viele sagen, wie siehst du denn aus? Ich habe mich versehentlich bei Koro eingekleidet.
Oder aber das macht nichts, weil
Mandelmus. Ich habe mich mit Mandelmus eingerieben, weil ich dachte, der Verkäufer von Koro sagte, es steht Ihnen aber hervorragend. Sie haben eine 48, das sehe ich sofort.
Dortmund und Leipzig, wenn ihr Fans seid.
Einfach weiter. Ignorieren. Komplett gut.
Meldet euch in den sozialen Kanälen und habe ich sonst noch irgendwas zu sagen?
Ich habe mich vertan.
Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, wir haben alles abgehandelt, oder?
Micky Beißen hat Gefahr im Anzug.
Ja. Ach, und Fußball MML Daily natürlich. Abonnieren, suchen, schaut auf diesen Podcast. Fußball MML Daily mit viel Liebe und Leidenschaft. Kurz und kompakt. Jeden Morgen eure Dosis Fußball MML. Und ansonsten mehr kann ich jetzt aber auch hier nicht mehr
Nein, du hast es fantastisch. Ja. Wir machen jetzt einfach mal, wir sind alle drei noch da. Ja. Und wir machen trotzdem Schluss.
So.
Ich gehe in ein Geschäft. Hinein, wie mir einen schicken Anzug kaufen.
Helge Schneider, willkommen.
Packt mir Bananen, Chips ein in einer kleinen, runden, schicken Plastikdose. Ich gehe aus dem Laden raus und ziehe den Anzug rüber. Das sieht ja gar nicht aus. Ich habe mich vertan.
Aber Micky Beisenherz holt seinen Anzug wenigstens beim Schneider.
Ja.
Oh, tschüss.
Mein Freund, ich stehe überhaupt nicht auf Klamauk.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.